Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Wie haben die beiden transformatorischen Megatrends, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das Investmentbanking verändert? Das habe ich Suad Benkreda gefragt, die im Vorstand der DZ Bank das Kapitalmarktgeschäft verantwortet. Sie weist einerseits auf einen gestiegenen Grad an Produktstandardisierung hin, der jedoch andererseits die Notwendigkeit der Nähe zum Kunden in langfristigen Beziehungen erhöhe, also zu einem Miteinander von Transaktions- und Relationship Banking führe.
Wenn das Produkt sehr, sehr commoditized ist, also sehr standardisiert ist, dann ist wichtig, dass sie einen effizienten, schnellen und kompetitiven Prozess beziehungsweise ein kompetitives Angebot dem Kunden vorlegen. Das muss sein. Sie können nicht langsam und unkompetitiv sein. Also müssen Sie Digitalisierung, und das machen wir auch als DZ Bank, auf jeden Fall positively embracen, wie man im Jargon sagen würde. Und andererseits müssen sie noch näher an dem Kunden sein, genau weil eben größere Transparenz herrscht und bei den Situationen, bei den Kundensituationen, in denen es um Beratung geht, in denen es darum geht, nah am Kunden zu sein, müssen sie noch näher am Kunden sein. Und das ist diese zweigeteilte Welt, die ich meine.
Ja, liebe Frau Benkreda, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und ich würde mich mit Ihnen heute gerne vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Wandels unterhalten über die Veränderungen im Kapitalmarktgeschäft als Teil des Investmentbanking. Sie haben ja Ihre Berufslaufbahn vor über 20 Jahren im Bereich Global Markets begonnen. Und wenn Sie mal das Kapitalmarktgeschäft von damals und heute miteinander vergleichen, was sind so die wichtigsten Veränderungen?
Es ist interessant festzustellen, dass schon damals, vor über 20 Jahren, wie Sie sagten, immer Veränderung herrschte. Vielleicht, wenn man sich jetzt so ins Jahr 2024 besinnt und sagt, oh, wir haben so viele Veränderungen, es passiert ja so viel. Man geht aber zurück in das Jahr 2001, als ich angefangen habe, wird man feststellen, dass es damals auch viele Veränderungen gab. Und die Reaktion darauf ist meiner Meinung nach die wichtigste, dass man eben ein agiles Reaktionsverhalten im Kapitalmarkt Geschäft hat, und das ist konstant geblieben. Also die Konstanz ist im Prinzip die Veränderung, wenn ich mal ein bisschen philosophisch sein darf. Und wenn Sie mich fragen, ganz konkret, wenn Sie es mal vergleichen, 1:1, was hat sich denn verändert? Dann natürlich, wir haben eine viel größere Transparenz als damals, was wir der Digitalisierung zu verdanken haben. Unter anderem, wir haben eine Konsolidierung. Ich habe damals 2001 bei der Deutschen Bank angefangen im Währungsbereich. Damals hatte die Deutsche Bank noch verschiedene Trading-Plätze, also Handelsräume für den Währungsbereich innerhalb Deutschlands. Und das wurde dann konsolidiert auf einen einzigen in Frankfurt. Also das sind auf jeden Fall die Trends: Digitalisierung, Konsolidierung, höhere Transparenz, höhere Schnelligkeit, unabhängig von den großen Megatrends wie Nachhaltigkeit, die dann natürlich auch die Produktwelt beeinflussen und beeinflusst haben.
Genau. Nach diesen Trends wollte ich fragen, und dann lassen Sie uns, wenn Sie das Stichwort schon gegeben haben, mal mit der Nachhaltigkeit anfangen. Wie spielt die in das Kapitalmarktgeschäft hinein?
Die Nachhaltigkeit ist wichtig sowohl für Investoren als auch für Emittenten und wird zunehmend wichtiger. Getrieben natürlich einerseits durch regulatorische Anforderungen, wenn wir uns das Reporting anschauen, aber auch natürlich durch einen politischen wichtigen Diskurs, der in unserer Gesellschaft geführt wird, dass wir zur Carbon-Neutralität gehen möchten. Und das äußert sich wirklich auch in der Art und Weise, welche Produkte vertrieben werden und wie zum Beispiel Schuldverschreibungen aufgenommen werden.
Und wie ist es mit den Kundengruppen? Ist der Ist die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten bei all denen, die Sie gerade genannt haben, gleich? Also sowohl bei den Genossenschaftsbanken als auch bei den institutionellen und den privaten, oder gibt es da Unterschiede?
Die Genossenschaftsbanken und auch Spezialinstitute wie zum Beispiel die Kirchenbanken, die ja auch bei uns in der genossenschaftlichen Finanzgruppe ein Teil der Gruppe sind, haben, so wie ich es bezeichne, auf Neudeutsch Nachhaltigkeit in ihrer DNA schon drin. Also bevor wir über diesen Megatrend Nachhaltigkeit so im Detail diskutiert haben in der Gesellschaft, haben diese Institute bereits in der heutigen Definition nachhaltige Investitionen beziehungsweise nachhaltige Kredite vergeben. Von daher würde ich schon für unser Haus auch in Anspruch nehmen, dass wir eine hohe Kredibilität haben und eine hohe positive Reputation, dieses Thema zu besetzen. Wir haben eine Gruppe innerhalb des Kapitalmarktbereichs, die sich ausschließlich mit Nachhaltigkeit befasst. Und zunehmend auch übrigens Beratungstätigkeiten nicht anbietet, sondern eher andersrum gesehen. Einige Emittenten, potenzielle Emittenten haben uns angesprochen und uns darum gebeten, sie zu begleiten und die Transformation auch mit zu begleiten und entsprechend die Emissionsprodukte auszugestalten. Das heißt, auch da sind wir ein gefragter Partner, was die Beratungstätigkeit im nachhaltigen Segment angeht.
Und auch wenn man es in der DNA hat, sind, glaube ich, all die Dinge um ESG herum wesentlich stärker formal auch geworden, als wir es vorher hatten. Es gibt, mit dem Stichwort Reporting haben Sie schon gesagt, gibt viel mehr Regeln, die man beachten muss.
Absolut richtig. Einerseits ist das natürlich sinnvoll und auch richtig, dass wir viel mehr Regeln haben. Stichwort Vermeidung von Greenwashing. Andererseits, und das sage ich auch in den Gremien, in denen ich vertreten bin, wenn es sich natürlich anbietet, müssen wir aufpassen, dass eine Überregulierung nicht die Innovation dämpft oder gar hindert, weil eben die Angst vor Greenwashing so groß ist, dass man Produktinnovation hinten dran stellt. Und ich glaube, das ist gerade eine aktuelle Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und das machen wir auch ganz, ganz aktuell, inwiefern wir diese Innovation, die wir ja auch brauchen, um die Transformation zu begleiten, nicht potenziell dämmen durch zu viel Überregulierung.
Kommen wir zum zweiten Megatrend, den Sie auch schon angetippt haben, Digitalisierung. Welchen Einfluss gibt es von dort auf Ihren Bereich?
Die Digitalisierung hat tatsächlich die letzten Jahre zu einer Reihe von Veränderungen geführt. Wir haben einmal eine höhere Effizienz in der Abwicklung von Transaktionen und Prozessen. Das ist natürlich durchaus positiv für alle Marktteilnehmer. Aber andererseits haben wir auch ein leichtes Umdenken oder eine Änderung des Anlegerverhaltens. Es ist viel mehr datenbasiert, als es früher der Fall war, als die Digitalisierung noch nicht so fortgeschritten war. Ein Risiko der Digitalisierung, was jede Bank und natürlich auch andere große Player berücksichtigen müssen, ist im Zuge der Digitalisierung haben sie natürlich viel mehr IT-Infrastruktur, die sie brauchen, und die wiederum birgt die Gefahr von Cyberkriminalität, von Attacken, von vielleicht Brüchen mit dem Datenschutz. Und das ist bei uns oberste Priorität, so wie bestimmt auch für alle anderen Banken. Aber das hat sich auch geändert. Also dieses Thema Cyberkriminalität und Sicherheit von der Infrastruktur war nicht so relevant vor 10, 15, 20 Jahren, wie es jetzt ist, im Zuge der Digitalisierung, die tatsächlich so viele Bereiche in den Banken erfasst mittlerweile.
Wenn wir nochmal auf den Bedarf Ihrer Kunden schauen, die eben sich zum Teil in der Transformation befinden, hat sich die Nachfrage, was die Produkte zum Beispiel angeht, über die Zeit und in den letzten Jahren verändert?
Wenn wir mal den Markt vielleicht etwas aufdröseln. Also wir haben ja einen Anleihemarkt und da kann man sehr transparent beobachten, wie denn so die Wachstumsraten sind. Und wenn man sich den Sustainable Bond Markt anschaut, also ganz allgemein gesprochen Sustainable Bond, da hatten wir einen sehr, sehr starken Start 2024 und erhoffen uns tatsächlich beziehungsweise halten eine Marke von der 1 Billion US-Dollar globales Emissionsvolumen im Jahr 2024 durchweg für erreichbar bzw. überschreitbar. Zur Perspektive, was hatten wir denn 2023? Da hatten wir 866 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wir rechnen schon mit einem Anstieg. Also der Trend ist auf jeden Fall da, was den Sustainable Bond Markt angeht. Und dann bezüglich der Nachfrage sehen wir mal weiter auf die verschiedenen Kundengruppen. Wir haben den interessanten Trend ist vielleicht das falsche Wort, aber die interessante Tatsache beobachtet, dass vor einigen Jahren eher das Orderbuch relevant war im Sinne von, ich bringe jetzt eine Sustainable Anleihe als Emittent und hoffentlich läuft die sehr gut, fragen jetzt die Emittenten vermehrt danach, wer denn die Investoren sind. Und die DZ-Bank, ohne jetzt zu groß Werbung zu machen, bietet ein Tool, das den Emittenten ermöglicht, die Investoren danach zu selektieren, ob quasi Nachhaltigkeit wirklich denen wichtig ist oder ob das dann Investoren sind, die sowieso diesen nachhaltigen Bond dann drehen und einfach nur auf den Gain schauen. Und das finde ich ganz interessant, dass auch die Qualität, die Langfristigkeit auch auf der Käuferseite mehr beäugelt wird von der Emittentenseite.
Im Investmentbanking und auch speziell im Kapitalmarktgeschäft vermutet man bei flüchtigem Hinsehen, dass das eher mit einzelnen Transaktionen zusammenhängt, während so das klassische Commercial Banking dann wiederum mit Relationship Banking gleichgesetzt wird. Welche Rolle spielen langfristige Geschäftsbeziehungen auch im Investmentbanking und in Ihrem Kapitalmarktgeschäft?
Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass der Trend immer mehr in Richtung Digitalisierung, Effizienzsteigerung, Transparenz geht. Und von daher werden Kundenbeziehungen umso wichtiger. Weil je mehr sozusagen das Produkt commoditized ist, desto mehr müssen sie am Kunden dranbleiben. Also von daher glaube ich, die Beziehungen werden immer wichtiger in so einem Markt, so einem Trend. Und ich persönlich sehe die Welt da so ein bisschen zweigeteilt im Sinne von, wenn das Produkt sehr, sehr commoditized ist, also sehr standardisiert ist, dann ist wichtig, dass sie einen effizienten, schnellen und kompetitiven Prozess beziehungsweise ein kompetitives Angebot dem Kunden vorlegen. Das muss sein. Sie können nicht langsam und unkompetitiv sein. Also müssen sie Digitalisierung, und das machen wir auch als DZ-Bank, auf jeden Fall positively embracen, wie man im Jargon sagen würde. Und andererseits müssen sie noch näher an dem Kunden sein, genau weil eben größere Transparenz herrscht und bei den Kundensituationen, in denen es um Beratung geht, in denen es darum geht, nah am Kunden zu sein, müssen sie noch näher am Kunden sein. Und das ist diese zweigeteilte Welt, die ich meine. Also Digitalisierung wird meiner Meinung nach zunehmen und auch mehr Produkte erfassen. Aber die Nähe zum Kunden wird eine viel wichtigere Rolle nehmen, weil es Situationen gibt, da kann oder möchte auch ein Kunde eben nicht den besten Preis einfach haben und das war's, sondern es steckt viel mehr dahinter. Und da ist die Kundennähe umso wichtiger denn je.
Nimmt denn die Zahl der Bankverbindungen, die die Kunden haben, zu? Also wird verstärkt auf der anderen Seite des Marktes auf eine Diversifizierung der Bankverbindungen geachtet oder ist das kein Trend?
Wir standen schon immer sehr im harten Wettbewerb im Firmenkundenbereich mit anderen Banken, die ebenfalls sehr enge Hausbankenbeziehungen mit den Kunden pflegen. Also von daher sehen wir da jetzt nicht unbedingt einen neuen Trend. Das war schon immer sehr hart umkämpft. Was wichtig ist in so einer Beziehung, die wir haben möchten mit unseren Firmenkunden, ist, dass wir nah dran sind, auf die Bedürfnisse eingehen und mit Lösungen reagieren, die für diesen Kunden passen. Anstatt einfach mal einen Bauchladen mitzubringen, der nicht passt, muss man ganz genau zuhören und eine Lösung finden, die genau passt, schnell reagieren und eben glänzen sozusagen durch sehr, sehr gute Betreuung. Und da glaube ich persönlich, das schätzen die Kunden auf jeden Fall sehr. Und da wird man auf beiden Seiten zu einer fruchtvollen Beziehung dann am Ende kommen.
Ist das einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile Ihres Hauses? Denn, und da tritt man Ihnen, glaube ich, nicht zu nahe, wenn man vor 20 Jahren gefragt hätte, wer sind große Spieler im Investmentbanking, auch im Kapitalmarktgeschäft, hätte man vielleicht nicht als erstes die DZ Bank genannt. Von daher eben die Frage, was ist Ihr Wettbewerbsvorteil gerade im harten Konkurrenzkampf mit Instituten aus den USA zum Beispiel, die das Investmentbanking mit der Muttermilch aufgesogen haben?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Der Hauptwettbewerbsvorteil bei uns ist tatsächlich die genossenschaftliche Finanzgruppe, der Verbund. Ich hatte ja eingangs bereits erwähnt, dass wir drei Hauptkunden haben im Kapitalmarktgeschäft. Das ist einerseits der Verbund, also die genossenschaftlichen Institute, dann die institutionellen Kunden, die nicht dem Verbund zugehören, und die Firmenkunden bzw. Corporate-Kunden in diversen Modellen. Einige betreuen wir direkt, einige betreuen wir mit den Volks- und Raiffeisenbanken zusammen. Wenn man sich so fragt, was ist denn da überhaupt der USP, auf Neudeutsch gesagt, einer DZ-Bank, dann ist die Antwort ganz klar, genau dieser Verbund, der gibt uns nämlich verschiedene Vorteile. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet konkret, dass dadurch, dass wir diesen extrem starken Verbund haben und auch Kapitalsammelstelle sind für den Verbund und eine Group Treasury haben, können wir dem Verbund ein kompetitives Funding, und darum geht's ja auch bei der Firmenkundenbeziehung, übrigens nicht nur bei den Kunden, die die DZ Bank direkt betreut, sondern natürlich auch bei den Kunden, die die genossenschaftlichen Institute betreuen, sofern sie das Funding von uns beziehen. Das heißt, auf beiden Seiten, auf der Aktivseite, ist es sehr hilfreich, ein günstiges Funding zu haben. Und die Stärke und Diversifikation des Verbunds erlaubt es uns, ein kompetitives Funding zu haben. Denn wenn Ihr Funding völlig unkompetitiv ist, können Sie auch die beste Relationship haben und die tollsten Produkte, dann wird es erstmal schwierig. Und insofern ist das ein riesen Wettbewerbsvorteil. Und dieses günstige Funding können wir nur darstellen, weil wir zusammen im Verbund so stark sind. Und wir haben ja auch ein Verbund-Rating. Und das ist die ganz klare Antwort darauf. Das ist unser USP. Darauf aufbauend haben wir anderes Geschäft. Ich erwähnte die institutionellen, die Firmenkunden und das internationale Geschäft, was Sie auch gerade erwähnt haben. Aber der Hauptfokus und das USP ist tatsächlich der Verbund. Und dann könnte man sich fragen, warum macht ihr denn da überhaupt was international? Ein konkretes Beispiel zu nennen, um die Funding-Sourcen bzw. Quellen zu diversifizieren, schließen wir durchaus Transaktionen mit internationalen, institutionellen Investoren ab. Das heißt, die kaufen unsere DZ-Bank-Papiere, die wir emittieren. Und das wiederum hilft auch der Gruppe, denn wir diversifizieren unser Funding und beziehen unser Funding nicht nur aus dem Verbund.
In letzter Zeit hat man zumindest in der Presse viel gelesen von Tendenzen der Deglobalisierung. Das hängt auch mit bestimmten geopolitischen Entwicklungen zusammen. Beobachten Sie einen Rückgang der internationalen Vernetzung? Inwiefern ist er speziell im Banking überhaupt denkbar?
Wir beobachten tatsächlich diesen Trend nicht im Kapitalmarktgeschäft, überhaupt nicht. Aber wenn man sich anschaut, was so auf der Firmenkundenseite bzw. Unternehmerseite die letzten Monate oder Jahre, und es gibt mehrere Beispiele, die man da nennen könnte, passiert ist im Zuge der Deglobalisierung, muss man das, glaube ich, ein bisschen trennen. Also es gibt einmal unternehmerische Entscheidungen. Wo ziehe ich meine Produkte her? Wie kann ich sicherstellen, dass die Lieferketten stabil sind? Das sind ganz wichtige Unternehmerentscheidungen. Und dann gibt es die Produkte, die wir liefern, wie zum Beispiel Währungsabsicherung, Zinsabsicherung, Aktienprodukte. Und die werden tatsächlich global gehandelt und auch global nachgefragt. Und da haben wir die Deglobalisierungstrends nicht gesehen.
Eine zweite Besonderheit vielleicht der letzten Zeit sind diese geopolitischen Unsicherheiten. Gibt es vielleicht Gerade weil die Dinge volatiler werden auf der Unternehmensseite, auch das Bedürfnis, sich stärker abzusichern, also im derivativen Bereich, ist das ein Wachstumstreiber?
Wir haben letztes Jahr tatsächlich sehr viel Wachstum erreichen können, beziehungsweise Steigerungen erreichen können in der Geldmarktproduktkategorie. Das natürlich ist letztendlich zurückzuführen auf ein ganz anderes Zinsniveau im Vergleich zu 2022 und den Jahren davor. Also das ist ein starker oder sagen wir mal, das ist eine starke Änderung, die wir gesehen haben aufgrund des Zinsumfelds. Aber dass wir jetzt gesehen haben, dass es da andere starke Änderungen gibt, das ehrlich gesagt nicht.
Der europäische Kapitalmarkt zeigt sich ja durch ein paar Besonderheiten aus, unter anderem auch die große Fragmentierung. Ich würde erstmal hinterfragen wollen, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Zahl der Neuemissionen in Europa insgesamt, in Deutschland aber auch, so stark zurückgegangen ist?
Ja, ich glaube, einmal muss man damit anfangen zu sagen, dass wir, wenn wir jetzt über die IPOs reden, in Deutschland allgemein ja keine sehr starke Aktienkultur haben, beziehungsweise Risikokultur. Da könnte man jetzt vereinfacht sagen, ja, aber Risiko will ja keiner haben, aber es geht ja immer einher mit Risiko und Rendite. Wenn man sich das als Graphen vorstellt, als einfach eine Linie, die nach oben geht, also mehr Risiko, mehr Rendite, dann müsste man, um effizient zu sein, eben oberhalb dieser Grafik sein. Das heißt konkret, ich nehme ein gewisses Risiko und wenn ich dafür überkompensiert werde, dann ist es auch okay, dieses Risiko zu nehmen. Und da besteht, glaube ich, in Deutschland allgemein eine Aversion gegen Risiko, so platt gesprochen, egal welche Rendite man einem bietet. Und das ist tatsächlich kulturell etwas verankert. Und das ist eine fehlende Aktienkultur im Gegensatz zu den USA. Um da ein Beispiel zu nennen, im Jahr 2022 saßen circa 18% der Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren Anteilsscheine von Unternehmen oder Aktienfonds. Das ist schon auch im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrig. Und deswegen gehen Unternehmen wie beispielsweise auch eine BioNTech an die Nasdaq, die bekommen schon aufgrund der Akzeptanz dieser Asset-Klasse-Aktien dort eine andere Betreuung, eine andere Valuation etc. Oder 2023 auch Birkenstock, der an den New York Stock Exchange gegangen ist. Das sind rationale, nachvollziehbare Entscheidungen. Und wenn wir das ändern möchten in Deutschland, dann brauchen wir tatsächlich eine Verstärkung dieser Aktienkulturen.
Ja, wenn ich da einhaken darf, diese schwache Aktienkultur, die hat man schon tatsächlich vor 30, 40 Jahren auch beklagt für Deutschland, ist auch nach wie vor richtig. Aber hierzulande ist die Zahl der Neuemissionen ja noch weiter rückläufig gewesen. Das heißt, dieses niedrige Niveau ist ja immer noch weiter unterschritten worden. Da muss man sich, glaube ich, besonders Sorgen machen, nicht nur hierzulande eben, sondern auch in Europa insgesamt.
Ja, wobei man auch sagen muss, wir hatten natürlich auch diesen extrem starken Zinsanstieg, sodass alternative Produkte auch interessanter geworden sind. Und diesen Effekt dann zu trennen, ich glaube, der ist schwierig, aber der hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Dieser historische Zinsanstieg mit 9 Zinserhöhungen in Folge, den, glaube ich, nicht so viele hervorgesagt hätten, der hat sicherlich auch dazu beigetragen.
Und nochmal das Stichwort, man kann es ja bald nicht mehr hören, aber trotzdem Kapitalmarktunion, so viel ist davon die Rede. Eigentlich jeder, mit dem man spricht, sagt, der ist unbedingt notwendig und er kommt und kommt und kommt nicht. Der entscheidende Fortschritt bei der Realisierung der Kapitalmarktunion im Gegensatz zur Bankenunion. Woran liegt das und haben Sie zumindest noch Hoffnung?
Ich selbst habe Hoffnung. Es ist ja jetzt wieder eine Reihe oder es sind eine Reihe von Initiativen ausgerufen worden. Und das Thema nimmt tatsächlich wieder Fahrt an. Sie sagten, es gibt es auch schon seit mehreren Jahren, das ist richtig, aber ich glaube tatsächlich, es nimmt wieder Fahrt an. Und wenn wir auch im Weltmarkt kompetitiv sein möchten und bleiben möchten, dann brauchen wir die Kapitalmarktunion. Und wir sind da jetzt auch als Haus eingebunden in einige Gespräche, so wie andere deutsche Geldhäuser einer gewissen Größe ebenfalls. Und wir werden das auch in den verschiedenen Gremien so vertreten und Vorschläge bringen, die unserer Meinung nach das Vorantreiben einer Kapitalmarktunion und einer Einigung dann hoffentlich doch in greifbare Nähe bringen werden.
Was zählt dazu? Es wird immer der Verbriefungsmarkt genannt, das ist vielleicht ein Element.
Genau, also Verbriefungsmarkt ist ein Element. Dann außerdem ein großes Potenzial liegt einfach in der Harmonisierung der Insolvenzregeln. Da gilt noch ganz stark nationales Recht und Prozesse, die es einfach Anlegern extrem schwer machen, da zu durchsteigen. Und das sind auf jeden Fall Themen, die wir angehen werden.
Wenn man auch noch mal ein bisschen zurückschaut, mit den Studierenden vor 20 Jahren sich unterhalten hat, da hat man den Eindruck, das Investmentbanking, das internationale Geschäft hatte einfach noch mehr Strahlkraft. Und diese Strahlkraft hat es ein bisschen eingebüßt. Schlägt sich das auch in der Zahl der Bewerbungen nieder, die Sie bekommen?
Sicherlich ist es so, dass spätestens nach der Global Financial Crisis die Strahlkraft zumindest nicht stärker geworden ist. Das ist auf jeden Fall so. Und nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mich auch gefragt hätte, wahrscheinlich Sie auch, 2008, 2009, wie wird es denn 2024 aussehen, wäre ich nicht so optimistisch gewesen, wie jetzt tatsächlich die Lage ist. Das heißt, der Job im Investmentbanking ist doch irgendwo salonfähig. Man muss sich nicht so sehr dafür schämen. Es gibt natürlich sehr attraktive alternative Jobs, gab es damals auch. Und wenn man ins Investmentbanking möchte, ist das natürlich eine Entscheidung, die trifft man, wenn man das möchte und nicht so zufällig unbedingt hinkommt. Und von daher können wir uns jetzt nicht beklagen über sehr, sehr viel weniger Bewerbende. Natürlich ist der Kampf um sehr gute Kräfte damals schon da gewesen und heute wahrscheinlich noch mehr, weil wir einen Arbeitnehmermarkt haben im Gegensatz zu damals. Aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, das sieht Gott sei Dank gut aus mit unseren Bewerbenden. Da haben wir nicht unbedingt ein großes Problem. Wir sind aber auch nicht eine riesen Investmentbank. Das sind wir ja auch nicht. Von daher muss man das auch relativieren zu den Zahlen. Aber wir selbst können uns nicht beklagen. Wir machen aber auch relativ viel. Ich war zum Beispiel mit meiner Kollegin auch Anfang des Jahres an Universitäten und da sprechen wir auch mit den Studierenden, um eben, wie ich sagte, das Thema Investmentbanking etwas näher an die Studierenden, an die jungen Menschen heranzubringen. Denn man kommt nicht einfach zufällig hin, dafür muss man sich schon entscheiden. Und deswegen ist es auch wichtig, das zu entmystifizieren, zu sagen, was das überhaupt bedeutet. Investmentbanking, was macht man da? Kapitalmarktgeschäft, Sales und Trading. Was heißt das überhaupt? Und ich denke, da sind wir auf gutem Weg, wenn wir weiterhin so transparent und proaktiv kommunizieren.
Und ist dieser Teil des Bankgeschäfts immer noch so stark männlich dominiert, wie er es ja mal war?
Da muss ich sagen, ja, das ist so. Wenn ich auf meine Bereiche schaue, wir haben ja im Kapitalmarktbereich diese vier Bereiche, die ich genannt hatte. Übrigens, was man zum Investmentbanking dazu zählen würde, Mergers and Acquisitions, haben wir auch in der Bank vertreten, allerdings nicht in meinem Dezernat, das ist im Firmenkundendezernat. Wir können allgemein sagen, dass wir einen sehr viel höheren Männeranteil haben als einen Frauenanteil. Da muss man auch ganz früh ansetzen mit den Studiengängen. Im Englischen sagt man STEM, das heißt auf Deutsch, glaube ich, MINT, wenn ich mich nicht täusche, dass man versucht, diese MINT-Studiengänge auch jungen Frauen attraktiver zu gestalten, beziehungsweise denen zu erklären, was man machen kann mit diesen Studiengängen. Da ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Luft nach oben, um zur Parität zu kommen.
Da würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie haben sehr stark international gearbeitet. Die Deutsche Bank haben Sie erwähnt, Standard Chartered war ebenfalls dabei, im Mittleren Osten vor allem in Dubai. Was hat Sie dann bewogen, zur DZ Bank zu gehen, also in die genossenschaftliche Bankengruppe zu wechseln?
Ich hatte einerseits die Gruppe positiv angezogen mit ihren Vorzügen, die ich bereits ein bisschen erwähnt habe während des Podcasts, also zum Beispiel die nachhaltige DNA, denn Nachhaltigkeit ist nicht nur ein aktueller Trend, das ist der Megatrend in den nächsten Dekaden. Und wenn man im Bankgeschäft ist, dann macht das natürlich auch sehr viel Sinn, für ein Institut zu arbeiten, das Kredibilität hat, dann diese Transformation, die gesellschaftlich wichtig und auf jeden Fall notwendig ist, voranzutreiben. Also das war für mich ein ganz großer Faktor, die Kredibilität im Rahmen der Nachhaltigkeit. Dann das Konstrukt der Genossenschaft, das ehrlich gesagt zumindest mal beruflich keins ist, was mir bekannt war vorher, fand ich auch total spannend, denn die DZ-Bank gehört ja den Primärbanken, den circa 700 Primärbanken in Deutschland. Und die Primärbanken wiederum gehören ja den Kunden, den Kundinnen und Kunden. Und ich fand das Konzept so schön. Das ist quasi eine genossenschaftliche Finanzgruppe, die den Kunden gehört, wenn man mal so möchte. Das fand ich toll. Und dann die Tatsache, dass das ein Allfinanzkonzern ist, mit der R&V, die eine Versicherung ist, mit der Union Investment als Asset Manager, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DZ Hüb. Also wenn man Kunden betreut, dann hat man wirklich von A bis Z das gesamte Spektrum. Das fand ich für mich auch spannend, weil ich ja sehr stark im Investmentbanking unterwegs war beruflich und diese Allfinanzkonzernbrille so nicht hatte. Und was mich dann letztendlich bewogen hat, mir macht das persönlich Spaß, hat das auch immer gemacht in meinem Berufsleben, Impulse zu setzen, die hoffentlich positiv sind, aber das sozusagen kann man ja von sich selbst nicht behaupten. Aber das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mir damals überlegt, auch bei der Entscheidung, das ist eine Rolle im Vorstand der zweitgrößten Bank Deutschlands, in der man zusammen mit dem Team auch wirklich Impulse setzen kann. Und deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein.
Und wie würden Sie denn Ihren Führungsstil bezeichnen oder anders gefragt, welche Themen sind Ihnen in der Führung Ihres Bereichs besonders wichtig?
Besonders wichtig ist mir Transparenz, Miteinander und gutes Teamwork. Und das geht natürlich einher. Also wir haben erst diesen Montag ein Offsite gemacht. Meine Bereichsleiter sind tatsächlich alles Herren und ich. Und das war eines der Themen, wie können wir besser miteinander zusammenarbeiten. Wir arbeiten schon sehr gut miteinander zusammen, aber wie kann man sich verbessern, um leistungsfähiger zu sein für unsere Kundinnen und Kunden. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Und mir ist es auch wichtig, dass man eine gemeinsame Vision hat, die man als Team verfolgt und die auch offen diskutiert. Also nicht nur einfach von top-down die Vision diktiert, sondern man sie zusammen definiert und dann tatsächlich zusammen auch lebt.
Wenn Sie nicht BWL studiert hätten, was wäre die Alternative gewesen? Welches Berufsbild hätte Sie auch noch gereizt?
Tatsächlich hätten mich Sprachen gereizt und ich habe auch 2 Semester Psychologie studiert. Okay. Also von daher ist das nicht nur eine hypothetische Frage, sondern ich habe tatsächlich ein Diplom-Psychologiestudium neben BWL angefangen. Und das musste ich leider aufgeben, als ich ins Ausland gegangen bin, weil ich es aus Zeitgründen nicht geschafft hätte, 3 Studiengänge zu machen letztendlich. Aber meine Interessen liegen in Sprachen, in Psychologie und wahrscheinlich hätten sie mich in dem Feld gefunden, was natürlich erstmal augenscheinlich nicht so viel mit dem Kapitalmarkt und dem Investmentbanking zu tun hat.
Aber welche Inhalte aus Ihrem Studium können Sie denn heute eigentlich am meisten gebrauchen?
Am Anfang meiner Zeit bei der Deutschen Bank 2001 konnte ich tatsächlich Inhalte aus meinem Studium 1:1 einsetzen. Das fand ich unheimlich schön. Ich hatte eine Spezialisierung in Derivate und Financial Engineering. Und das konnte ich 1:1 als Strukturiererin im Währungsbereich einsetzen. Das war für mich selbst auch eine große Überraschung, ehrlich gesagt. Das
aber später kamen, glaube ich, andere als diese rein fachlichen Themen auch dazu, genau. Oder?
Absolut richtig, genau. Das war der Anfang. Da konnte ich eins zu eins, was ich an der Uni gelernt habe, einsetzen. Und wie Sie richtig sagen, dann später hat sich das dann aber gelegt bzw. gedreht. Da ging es mehr darum, lösungsorientiert zu denken, mit Menschen gerne arbeiten zu wollen, was mir unheimlich Spaß macht. Und vielleicht kommt dann auch meine ursprüngliche Liebe zur Psychologie und den Sprachen. Ich habe auch international gearbeitet, dann wieder zum Vorschein und einfach Sachen anzugehen und mit dem Team zusammen zum Abschluss zu bringen. Also sei es denn ein Projekt oder ein Produkt oder ein Vorhaben zusammen mit dem Kunden, mit dem Team. Das hat mir dann sehr geholfen.
Das leitet vielleicht schon über zur vorletzten Frage, nämlich viele unserer Studierenden stehen vor dem Eintritt ins Berufsleben und fragen, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch zukünftig im Berufsleben zu behaupten. Was würden Sie da sagen?
Meine Antwort darauf ist, dass es ganz wichtig ist, dass einem der Beruf oder die Tätigkeit Spaß macht. Also Leidenschaft für das, was man macht, ist für mich das Nummer eins Erfolgsrezept für jeden. Und Erfolg definiere ich jetzt hier als persönliche Zufriedenheit. Ich rede nicht über Titel oder Geld, sondern dass man sagt, ich bin zufrieden, ich fühle mich wichtig oder sagen wir mal gebraucht in meinem Job, ich bin erfolgreich und es macht mir Spaß. Also ich sage immer, findet das, was euch wirklich Spaß macht. Das ist die Nummer eins. Was ich persönlich auch sehr wichtig finde, ist seine Authentizität zu bewahren. Denn wenn man eine Maske auf hat, dann kann man das vielleicht ein paar Wochen oder Monate machen. Es wird irgendwann mal nicht mehr funktionieren und einen nicht glücklich machen. Und anstatt die Authentizität als potenzielle Schwäche zu sehen, würde ich es immer als Stärke sehen, als Stärke eben erfolgreich und glücklich zu sein. Und dann das Dritte, was glaube ich auch sehr hilfreich ist, ist, sich auch mal durchzubeißen. Nicht immer ist alles einfach und nicht immer fliegt einem das so zu, wie man es haben möchte. Aber da ist es wichtig, dass man positiv an die Sachen rangeht, nicht sofort aufgibt und ein bisschen Geduld hat.
Letzte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, aber es geht immer zum Schluss um die Bitte einer Satzergänzung. Wir haben jetzt ganz viel über Wandel, über Transformation gesprochen. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen?
Aktiv gestalten. Das würde ich sagen, weil man sich vor allem bei diesen ganz großen Themen eventuell ein bisschen zurücklehnen kann. Da schließe ich mich überhaupt nicht aus und sage, ja, aber das muss ja erstmal geregelt werden oder die Politik muss das und das machen. Aber wenn jeder von uns und jede von uns sich überlegt, was man selbst aktiv machen könnte, egal wie klein das einem erscheint, dann glaube ich, haben wir als Gesellschaft auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Dann, liebe Frau Benkreder, nehmen wir das mal als Appell an alle auch mit. Ich darf mich herzlich bedanken, dass Sie heute Ihre Erfahrung, Ihre Zeit mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen gutes Gelingen, zum einen für das Kapitalmarktgeschäft Ihres Hauses, aber auch für Sie persönlich, dass der Puls nach wie vor bei diesen Themen immer hochgeht. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen, dass das auch der Fall sein wird. Vielen Dank für heute.
Herzlichen Dank an Sie. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und Ihnen auch weiterhin viel Erfolg mit Paul am Puls.
Dankeschön, alles Gute.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Danke.